Vor einer Woche hatten wir Pfingsten, ne? Ja, haben wir Pfingsten gefeiert, haben uns an das erinnert, was vor fast 2000 Jahren nach der Auferstehung unseres Herrn und seiner Himmelfahrt geschehen ist, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Ich sage einfach mal dieses alte Wort, ausgegossen in Fülle in die Herzen der Jünger. Und dass auch heute noch jeder Mensch, der seine Schuld vor Gott bekennt und Jesus in sein Leben aufnimmt, mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist beschenkt wird. Wir hatten vor 6 Tagen, haben Nils und ich noch mal so miteinander gesprochen. Da habe ich so gedacht, weißt du, ich habe noch gar kein Thema, worüber sprechen wir denn? Ja, sagte, nimm einfach die Tageslese oder vielleicht machst du noch mal einen Rückblick auf Pfingsten. Schönen Dank. Das habe ich dann auch einfach gemacht. Und dazu lese ich uns jetzt mal einen Abschnitt, auch aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, und zwar die Verse 1 bis 11. Da heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Doppelpunkt. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, denn Gottes Geist wohnt in euch. Wer aber Christi Geist nicht hat, das ist die andere Sache, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der den Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ich möchte mal zunächst, vielleicht etwas provokatorisch, aber doch eine ganz entscheidende Frage stellen, die sich einfach aus dem Text ableitet. Haben wir den Heiligen Geist, der da vom Vater und vom Sohn ausgeht, auch Geist Gottes? Oder, hier hören wir, lesen wir viel, vom Geist Christi genannt wird. Das ist die entscheidende Frage, denn Paulus sagt das ganz unmissverständlich klar in diesem sonst, naja, vielleicht nicht so ganz leicht zu verstehenden Text, und zwar im zweiten Teil vom Vers 9. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und wenn auch einer aus einer jahrhundertealten gläubigen Familie stammt, Nachfahre ist, wenn er im Kirchen- oder Gemeinderegister verzeichnet ist, vielleicht sogar Pastor ist oder sogar Theologieprofessor, wenn er den Heiligen Geist nicht hat, dann ist er kein Christ, gehört nicht zu Jesus Christus. Das sagt uns ganz klar sein Wort. Der Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Denn der Heilige Geist bewirkt ja etwas. Der wird ja, das ist ja nicht bloß so eine Idee, so irgendein Phantombild. Der bewirkt etwas, und zwar Entscheidendes. Ich will jetzt nicht über die wunderbaren Geistesgaben sprechen, die Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 12 aufgeführt hat, und auch nicht über die Früchte des Geistes, die Paulus dann im Galaterbrief nochmal ausführlich beschreibt und anführt. In diesem Predigttext, oder aus diesem Predigttext, möchte ich, ja, ohne Anspruch auf Vollkommenheit, man kann nicht alles auslegen, das weiß jeder, der sich damit beschäftigt hat, aber einiges möchte ich doch ableiten, was der Heilige Geist bewirkt. Er bewirkt erstens den Glauben an das Werk Jesu, dass wir das glauben können, was Jesus getan hat am Kreuz. Und er bewirkt zweitens auch das Leben dann nach dem Willen unseres Herrn Jesus. Und schließlich bewirkt er auch das Hoffen auf die Herrlichkeit Jesu, Vers 11. Ja, der Heilige Geist wirkt den Glauben an das Werk Jesu. Um den ganzen Trost dieses ersten Verses hier, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, zu erfassen, müssten wir eigentlich das ganze vorhergehende Kapitel nochmal betrachten. Ich fasse das mal zu, oder Paulus hat das so zusammengefasst nachher in einem Satz und seufzt da so im Namen, ja eigentlich auch in unserem Namen, wenn wir uns so ansehen, über diese Diskrepanz zwischen Wollen und Vollbringen. Dass uns praktisch auch noch die Sünde immer irgendwie noch anhängt und auf Schritt und Tritt im Ausüben des Guten behindert. Im 19. Vers des 7. Kapitels heißt es, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich eigentlich nicht will, das tue ich. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Eigentlich können wir da alle wirklich nur einstimmen, wenn wir uns so ganz ehrlich betrachten. Wir fassen viele gute Vorsätze. Ich habe so die Vorsätze, ich will jetzt immer nett und freundlich sein. Besonders auch in der Familie und zu meiner Frau. Und was passiert denn? Bei der erstbesten Gelegenheit, drauf. Passt nicht so ganz. Und die Kinder, die machen auch irgendwie Randale. Auch nicht eins drauf. Versagt. Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, ich weiß nicht, wie das heute zutage ist, aber ich kenne das aus der DDR-Zeit noch, so im Kollegenkreis, was wurde da alles für schmutzige Witze erzählt und Zoten und was weiß ich alles. Da habe ich mir dann vorgenommen, da will ich nicht mit bei sein. Ich gehe dann einfach weg, auch wenn ich vielleicht nichts sage, aber ich gehe einfach weg. Und? War ein guter Vorsatz, nicht? Und dann hat man doch dabei gesessen und ist nicht weggegangen. Oder, ein anderer Vorsatz, es wird viel gesprochen, wir müssen uns um unsere älteren Geschwister kümmern. Und auch um die, die krank sind. Also nehme ich mir vor, ich gehe die besuchen. Nächste Woche, ganz bestimmt. Und, was passiert? Hab was anderes vor, weiß ich nicht. Nicht versagt. Oder wir werden von dem Missionsbefehl Jesu so angesprochen, geht hin in alle Welt und lehrt und verkündigt, ich muss also missionieren, ich gehe raus und dann spreche ich Leute an und dann verteile ich Traktate und was weiß ich. Guter Vorsatz. Machen wir das immer? Viel versagen. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, schreibt Paulus, sondern das Böse. Und das ist auch das Nichtstun des Guten, was ich weiß, was ich tun müsste. Das ich also eigentlich nicht will, das mache ich. Also diese Diskrepanz, diese Not. Und auch das Verhältnis Gottes zu seinen Menschen ist davon geprägt. Oh, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe so gedacht, was macht eigentlich ein Mann, wenn ihn seine Frau trotz aller Treueversprechen immer wieder mit anderen Männern betrügt? Das kann auch umgekehrt sein, muss nicht mehr, das kann auch die Frau anders umgekehrt sein. Eines Tages wird sie oder er wahrscheinlich sagen, weißt du was, wir sind geschiedene Leute, mir langt's. Oder was geschieht mit einem Verbrecher, der irgendwie durch Amnestie oder etwas begnadigt worden ist und dann wieder freigelassen dasselbe Verbrechen nochmal macht. Was passiert? Rückfalltäter, wahrscheinlich endgültig hinter Schloss und Riegel. Heute heißt das, glaube ich, Sicherheitsverwahrung und so weiter. Das passiert. Aber ich habe gesagt, ist das nicht auch genau die Situation des Menschen Gott gegenüber? Gott hat halt zu seinem Volk gesagt, im Hosea, lesen wir das in Hosea 3, Vers 21. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Ein tolles Versprechen. Gottes, ein tolles Versprechen. Gottes. Oder ich habe noch eine zweite Stelle aus dem Jesaja-Buch. Wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Das ist Gottes Absicht. Ja, und was machen denn nun seine Leute? Was macht sein Volk? Das betrügt ihn mit anderen Göttern. Damals mit Baal oder Astarte oder der Moloch oder was das gewesen ist. Oder, ich sag mal, den Mammon. Das ist ja auch ein Gott. Damit betrügen wir Gott. Müsste Gott nun nicht eigentlich sagen, also wir sind geschiedene Leute. Endgültig. Schluss. Auf ewig. Oder wenn wir das andere Beispiel nehmen, wir sind von Gott begnadigte Sünder, sind eigentlich Rechtsbrecher des Gesetzes und wir haben die Bewährungsprobe nicht bestanden. Zigmal haben wir Besserung gelobt und ich will mich bessern und dann und so weiter und ebenso oft nicht eingehalten. Müsste Gott nun nicht eigentlich sagen, ihr seid verdammt in alle Ewigkeit? Aber wie befreiend, wie erlösend klingt dann dieser Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und warum nicht? Im Vers 2 heißt es dann, ich muss mal die Bibel hier herholen. Im Vers 2 heißt es dann, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, der hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Im Reich Gottes herrscht ein anderes Gesetz, eine andere Ordnung oder auch eine andere Regel als im irdischen Bereich. Im Reich Gottes gilt das Gesetz der Vergebung. Es gilt die Gnadenordnung, dass Sünder durch den Heiligen Geist lebendig gemacht werden. Nochmal Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und deshalb, weil Gott in seiner Liebe etwas tat, was wir im zweiten Teil des dritten Verses lesen können, wo es heißt, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also, Gottes Sohn, Jesus Christus, kam in der Gestalt des sündigen Fleisches, das hört sich so komisch an, das ist ein altes Wort, nicht? Aber das ist es einfach. Jesus kam als Mensch auch in diese Welt. Er sah genauso aus wie die gesündigen Menschen. Und da ihm, dem eigentlich ja Sündlosen, dann die Sünde der ganzen Welt aufgebürdet wurde, war er damit die personifizierte Sünde des Menschen. Und er wurde, wie heißt es, für uns zur Sünde gemacht. Weil Jesus, ja, verdammt wurde. Also wenn ich an diesen Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss so eine Gottferne gewesen sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als er das dort am Kreuz, wo Jesus verdammt wurde, weil an ihm, dem Mensch gewordenen Gottessohn, die Sünde auch unsere verdammt wurde, auch die Sünde von gestern Abend oder schon von heute Morgen. Darum gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber auch nur für die. Das müssen wir auch sagen. Ich finde, es ist sehr hilfreich, dass hier nicht so einfach dasteht, also es gibt keine Verdammnis für die, die glauben. Das ist ein Unterschied. Ich sehe das wirklich als einen Unterschied an. Glauben, man kann viel sagen, aber die in Jesus Christus sind, das ist das Entscheidende. Dann wäre das dieses Trostwort für erschrockene Sünder, ja, wäre eigentlich nur ein gefährliches Ruhekissen so für die anderen. Die meinen, ja, mein Name steht ja im Gemeinderegister und ich kann dann auch so weiterleben wie bisher, wie alle um mich herum. Es gibt ja keine Verdammnis für die, die glauben. Und ich glaube doch auch. Wir waren schon immer eine gläubige Familie. Nein, das ist kein lebendig machender, selig machender Glaube an Jesus und sein Erlösungswerk. Wer so sein Leben lebt, der hat eben einfach nicht Christi Geist. Und darum, wie gesagt, ist auch nicht sein. Du musst das nochmal immer wieder betonen. Keine Verdammnis gibt es nur für die, die in Christus Jesus sind. Jesus in mir. Und das sind die, das wäre jetzt der zweite Punkt, den ich mal so aufgeschrieben hatte, die ihr Leben dann auch nach dem Willen Jesu führen, in seinem Geist. Ich lese mal die Verse 4b B bis 9, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind auch sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, denn Gottes Geist wohnt in euch. Was habt ihr noch rausgehört? Wie viel Mal war da Fleisch und Geist? Und jede Menge. Fleischlich. Vielleicht muss man da eine falsche Definition ein bisschen ausräumen. Das ist nicht etwa jetzt der Gegensatz zwischen materieller und geistiger Welt. Nicht der Gegensatz zwischen geistiger und materieller Welt. Als Beispiel, ja, fleischlich gesinnt sind nicht nur die, die in ihrer sexuellen Gier eben, was weiß ich, das sechste Gebot übertreten. Und geistlich gesinnt sind auch nicht die, die sich nur mit geistigen Dingen beschäftigen und die Ehe so als notwendiges Übel noch ansehen. Muss man einfach so sagen. Ich habe versucht, eine Definition zu finden. Fleisch und Geist ist das verschiedene Verhältnis zu Gott. Das geht eigentlich aus dem Text auch nicht hervor. Fleisch und Geist ist das verschiedene Verhältnis zu Gott. Fleisch ist das von Gott losgelöste Sein, also mein Leben ohne Gott und darum auch gegen Gott. Das ist fleischlich. Das kann sich ausdrücken, ja, in brutaler Sinnlichkeit oder primitivem Egoismus, zeigt sich unter Umständen aber auch in Schöngeistigkeit. Fleischlich ist, wer dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, so heißt es im Vers 7. Und das ist eben nicht nur der, der niedrig und gemein ist, sondern unter Umständen auch der, wie hat Goethe gesagt, der so edel, hilfreich und gut ist. Aber dabei hochmütig ohne Gott das macht. Nicht nur der, der anderen Leid und Schaden zufügt, sondern auch der, den Leid, das Leid anderer nicht bekümmert und der nicht an sie denkt. Ich bringe jetzt mal ein wildes Beispiel. Fleischlich war nicht nur der Sarazene, der die heiligen Stätten in Jerusalem schändete und zerstörte. Fleischlich war auch der Kreuzfahrer, der deswegen dem Sarazenen den Kopf abschlug. Fleischlich ist nicht nur, wer sagt, es gibt keinen Gott, sondern auch der, ja, der an den lieben Gott glaubt, sage ich mal so in Anführungsstrichen, und ihn einen guten Mann sein lässt und sein Ding macht ohne ihn. Fleischlich ist, wer dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, oder anders ausgedrückt, wer nicht nach Jesu Willen lebt. Ich sagte ja, es geht darum, dass wir unser Leben nach dem Willen Jesu führen in seinem Geist. Nochmal zurück zu Paulus. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sagt er. Das hört sich erstmal negativ an. Aber Paulus will ja wirklich etwas. Er bezeugt doch damit erst einmal, dass sein Wille mit dem Willen Jesu übereinstimmt. Denn das Gute, das er will, ist ja das, was auch in Jesu Augen und meinem Gut ist. Als Christ lebe ich also nicht, wie ich will, sondern wie Jesus es will. Wenn wir ernstlich darum bitten, dass Jesus uns führen und leiten möchte, dann doch, weil Gottes Geist einfach in uns wohnt. Und wir damit auch geistlich gesinnt sind und weil wir dann auch Jesus zur Liebe oder einfach, weil wir seinen Geist haben, auch danach streben. Aber nun ist es ja leider so, wir sind ja noch nicht im Himmel und wir leben noch in dieser Welt. Und da gibt es neben dem Geist Gottes auch einen anderen Geist, der in uns Menschen wohnt. Der Weltgeist. Und darum kommt es auch, denke ich, immer wieder vor, ja, dass da hässliche Gedanken auftauchen, dass böse Worte fallen, Schlechtes getan, Gutes unterlassen wird. Aber wenn schon der Heilige Geist in uns wohnt, auch wenn er uns noch nicht voll, wenn wir ihm noch nicht alles aufgetan haben in uns und er konnte noch nicht überall hin, dann erinnert er uns aber zumindest an das, was da schiefgelaufen ist. Oder geht euch das nicht so? Dass ich dann merke, das war doch nicht gut, da habe ich doch versagt, da habe ich genau das getan, was Jesus eigentlich nicht will. Aber ich werde daran erinnert, auch durch den Geist. Dass ich also nicht so darüber hinweggehe. Und dann kann ich das auch bereuen und kann Buße tun darüber und es unter Jesu Kreuz bringen und erlebe Vergebung. Und brauche nicht liegen zu bleiben, sondern kann aufstehen und weitergehen. Ein Christ ist, wer Christi Geist hat. Und dieser Heilige Geist treibt uns einfach dazu, nach dem Willen Jesu, nach dem Neuen Testament zu leben. Und ein Christ ist auch, wer das erlebt, dass da zwar Wollen ist, aber auch manchmal nicht vollbringen. Aber kein Christ ist einer, wen das überhaupt nicht bekümmert, dass er nicht nach dem Willen Jesu lebt, dass er nicht Gottes Wort hört oder liest, dass er nicht anderen dient. Dass die Gebote Gottes, die kann man ja auch manchmal so ganz elegant umgehen mit irgendwelchen Begründungen, nicht wahr? Ich konnte das und das nicht so machen. Nicht wahr? Ja, da mag sich einer noch 1.100 Mal Christ nennen. Wer so denkt und lebt, der hat den Geist Christi nicht. Und nach Vers 9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich euch das irgendwie deutlich machen kann, was das bedeutet, der Heilige Geist in uns. Wozu uns der alles befähigt? Einfach erstmal zu erkennen, dass ich schuldig vor Gott bin und dass ich Jesus Christus brauche, das ist das Erste. Und dann, dass er mir auch den Willen ins Herz schenkt, nicht wahr? Nach dem Willen Jesu zu leben. Und er bewirkt auch noch ein Drittes, was ich erst schon sagte, einfach auch durch den Heiligen Geist habe ich auch in mir dieses Hoffen auf die Herrlichkeit Jesu. Im Vers 11 heißt es hier, wenn nun der Geist dessen, Heilige Geist, Gottes Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in euch wohnt, so wird er, Gott, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das ist eigentlich jetzt so der Ausblick. Als junger Mensch beschäftigt man sich nicht so viel mit diesem Ausblick, ich weiß das. Habt ihr auch so. Damals war alles. Und ich hatte gestern so gedacht, wenn ich so die Senioren da angesehen habe, oh, wer wird vielleicht nächstes Jahr nicht mehr dabei sein? Und da geht es dann schon auf das Ende zu. Und dann ist es wunderbar, dass wir durch den Heiligen Geist die Hoffnung haben. So eine Hoffnung in unserem Leben. Wir sind wiedergeboren. Wir sind neue Menschen. Und trotzdem haben wir ja noch das Alte immer noch nicht hinter uns. Der Körper ist ja noch da. Und der muckt ja auch manchmal ganz schön auf. Und der macht uns ganz schön zu schaffen. Und ich denke, das gilt ganz besonders auch für dieses Sterben müssen. Ich sehe immer noch gestern die ganzen alten Grauköpfe da. Ich weiß ja selber nicht, wann wir abgerufen werden. Weiß man nicht. Aber es ist gut, dass wir dann Jesu Zusage haben, dass er uns zu sich ziehen wird. Aber wie gesagt, ich will jetzt nochmal diese Diskrepanz jetzt. Es geht ja um das Sterben müssen. Himmelruhig, ich weiß nicht, wer himmelruhig jauchzt und dann gleich der Tod stirbt, nicht wahr? Da ist ja der alte Körper, der möchte auch noch ein bisschen leben bleiben. Und man möchte noch manches sehen. Also es ist so eine Spannung dazwischen. Jesus hat in Johannes 11, Vers 25 gesagt, wer lebt und glaubt an mich, der wird nicht mehr sterben. Klare Sache. Ein Christ kann nicht sterben, sofern er ein Glied am Leibe Jesu ist. Ein Christ kann nicht sterben, weil er Christi Geist hat. Und das ist der Geist des Lebens. Und ein Christ kann auch nicht sterben, weil er heilig ist, weil er Gottes Eigentum ist. Und Matthäus 22 sagt Jesus, Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. So weit, so gut, schön, herrlich. Andererseits gilt aber auch, was in Römer 8 steht, Vers 10, dass der Leib tot ist um der Sünde willen. Der menschliche Leib ist schon tot. Wir tragen alle den Keim des Todes in uns. Jedes Kind, das geboren wird, nicht wahr, kann man schon sagen, wird sterben müssen. Das, wenn nicht sicher ist, das ist sicher. Der menschliche Leib ist schon tot, wie gesagt, schon bei Lebzeiten. Der Leib steht eben noch unter diesem, der Körper steht eben noch unter diesem Gesetz der Sünde. Und da ist das Gesetz der Sünde, ist, das kennt ihr, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist seit dem Sündenfall so. Und darum, denke ich, werden wir auch, warum wird unser Körper auch krank? Und wir haben viele Beschwerden und haben Schmerzen. Ich denke jetzt nicht, die man sich selber macht, nicht wahr, indem man, was weiß ich, unvernünftig lebt oder was. Aber auch so sind Krankheiten da. Das ist alles noch der alte Körper. Also ich denke, unser sterblicher Leib, das ist so eine ständige Predigt von unseren Sünden und von Gottes Zorn, auch eine stete Mahnung zur Buße, zur Umkehr. Und zwar hin zu dem, der dem Tod die Macht genommen hat, Jesus Christus. Wenn nun aber Gottes Geist in uns wohnt, dann hat nicht nur unser Geist Anteil an dem ewigen Leben, sondern auch unser sterblicher Körper. Das steht in Vers 11 ganz deutlich. Auch dieser sterbliche Körper wird wieder einmal lebendig, so gewiss, wie Jesus Christus von den Toten auferweckt worden ist. Das ist der Erste, von den Toten auferweckt worden ist. Hatte natürlich einen etwas anderen Leib, aber die Jünger haben ihn trotzdem erkannt. Also muss er zumindest ähnlich gewesen sein. Ja, der erste neue Mensch der neuen Welt, haben wir mal gesungen als Jugend. Und die Garantie dafür, dass wir das so glauben können, das ist einfach der Heilige Geist. Paulus hat den Heiligen Geist mal so als Angeld oder als Anzahlung genannt. Wenn jemand eine Anzahlung macht, weiß ich, ob es das heute überhaupt noch so gibt. In der DDR konnte man das gut machen. Schnell nochmal was anzahlen, nicht wahr? Und dann ist dieser Teppich meiner nachher. Den komme ich dann extra bezahlen. Wenn jemand eine Anzahlung macht, dann macht er damit doch klar, diesen Gegenstand möchte ich für mich haben. Ich habe schon eine Anzahlung geleistet. Hat Gott uns nur den Heiligen Geist so als Anzahlung gegeben? Dann ist doch auch gewiss, dass er uns einmal ganz bei sich haben will. Und zwar in seiner Herrlichkeit. Von dieser Herrlichkeit lesen wir hier im 8. Kapitel, die Vers, ein bisschen weiter hier, Vers 17, 18. Da heißt es, sind wir aber Kinder, und durch den Heiligen Geist sind wir Gottes Kinder, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Denn wenn wir mit ihm leiden werden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. Ich sage jetzt mal einen Spruch, der hört sich sehr platt an. Aber er ist ganz wichtig. Wer zuerst für seine Seele sorgt, der sorgt am besten auch für seinen Körper, für seinen Leib. Hier schon, weil er ganz vernünftig vielleicht lebt, aber auf jeden Fall einmal in der Ewigkeit. Wenn ich hier zu Jesus Christus gehöre, werde ich auch einmal bei ihm in der Ewigkeit sein. Wenn in unserem Herzen der Geist Christi wohnt, werden wir auch einmal einen Leib bekommen, der ähnlich ist dem Herrlichkeitsleib Jesu. Vielleicht noch ein letztes, kurz. Wenn Gott uns mit seinem Heiligen Geist nur eine Anzahlung gegeben hat, nur den Anfang und noch nicht die Fülle der Herrlichkeit gibt, dann denke ich bestimmt nicht, weil er noch nicht so viel Platz im Himmel hat für uns. Da ist genug Platz. Sondern weil er noch eine Aufgabe für uns auf dieser Erde hat. Die Aufgabe, anderen Menschen die gute Nachricht weiterzugeben. anderen die Möglichkeit von Rettung und Zukunft zu bezeugen. Wer Christi Geist hat, wer den Heiligen Geist hat, der glaubt nicht nur an Christi Werk, an das, was er getan hat am Kreuz, und er lebt nicht nur nach dem Willen Jesu und er hofft auch nicht nur auf Christi Herrlichkeit, so schön es alles ist, sondern der wirkt und wirbt dann auch für Jesu Herrlichkeit. Gibt die gute Botschaft weiter, damit Menschen auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihr Leben Jesus übergeben, dann nach dem Willen Jesu leben und einmal in der Herrlichkeit bei ihm sind. Das ist unser Auftrag. Und zudem wünsche ich uns Gottes Segen und gutes Gelingen. Amen.